Ich habe gezittert, dass es wird, weil es zwei wirklich wichtige Themen gab, aufgrund derer er es werden musste, weil sonst düster ausgesehen hätte. Für die, die sie nicht gesehen haben, ist ein unbedingtes Muss. Ne? Das sind wir uns, glaube ich, einig. Das war der Hammer. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also wie er da den Leuten
vorgehalten
ins Gesicht spricht, die Demokratie ist bei euch bedroht. Wenn wir keine Meinungsfreiheit haben, wofür stehen wir dann überhaupt? Kein Wort zu Russland, kein Wort zur Ukraine. Im Prinzip Kritik an repressiven Verhältnissen innerhalb des Westens. Unglaublich. Also
herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fundamental Finance Podcasts und heute mit einem absoluten Hochkaräter. Ich darf in Wien begrüßen den Herrn Professor Dr. Max Otte. Herr Otte, es ist mir eine absolute Freude und ein Genuss, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Freue mich sehr, Herr Zörer. Es ist auch immer schön, in Wien zu sein, jedes Mal gerne.
Herr Otte, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Wir haben viele Themenblöcke, die da behandelt gehören. Ich würde gerne anfangen mit dem Thema Deutschland, weil es gerade so aktuell ist. Die deutschen Wahlen, die durch sind, das schaut aus nach einer Großkoalition, schwarz-rot. Und die CDU, die sich da im Wahlkampf auf einer Seite positioniert hat und jetzt anscheinend wirklich schon die ersten Wahlversprechen bricht, Friedrich Merz, der sich da weit aus dem Fenster lehnt. Es geht um 500 Milliarden Infrastrukturprogramme und dann übergelagert in der EU von Frau von der Leyen nochmal 800 Milliarden für Rüstung. Ein anderes Thema, aber trotzdem auch Schulden betreffend. Was sagen Sie zu dem Wahlausgang in Deutschland und wie schätzen Sie das ein?
Ja, Merz wurde immer als Alternative zu Merkel genannt, aber es ist im Prinzip die Fortsetzung der merkelschen Politik. Dazu muss man wissen, wie beide ticken. Beide sind letztlich nicht unbedingt am Wähler interessiert, sondern sie folgen anderen Signalen, ob das ihre transnationalen Akteure sind, ob das der amerikanische Präsident ist, im Moment nicht mit Trump, aber die Vorgänger, ob das der französische Präsident ist. Also die Signale, die auf eine Angela Merkel oder auf einen Friedrich Merz einwirken, sind ähnlich. Friedrich Merz hat noch BlackRock verstärkt dabei. Also vor 8 Jahren durfte ich noch im SWR eine lange Doku besprechen als Kronzeuge zu BlackRock und die Macht dieser Firma und die Rolle von Friedrich Merz. Was kommt natürlich mittlerweile nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen. Ich will damit nur sagen, es ist geliefert wie bestellt. Dass Friedrich Merz alles tun wird, um eine im Kern grüne Politik weiter zu betreiben, hat er oftmals vorher schon gezeigt. Er hat zum Beispiel vor einem Jahr oder vor vielen Monaten schon gesagt, dass er die Heizungsgesetze der Grünen nicht rückgängig machen wird. Und damit war alles gesagt. Er müsste ja die Kernkraft, er müsste einen Wiedereinstieg in die Kernkraft schaffen, er müsste Grenzen schließen. All das ist Makulatur. Friedrich Merz tickt anders. Er folgt nicht dem Wählerwillen, sondern er folgt dem Willen derjenigen, die so seinen Bezugsrahmen sind. Insbesondere BlackRock, aber auch andere. Das müssen auch keine direkten Anweisungen, Anordnungen sein. Man ist dann eben so sozialisiert, ähnlich wie bei Habeck oder Baerbock. Und damit passiert genau das, was hundertprozentig zu erwarten war. Fortsetzung der grünen Politik, einknicken, selbst bei dieser harmlosen Anfrage, welche NGOs im Kampf gegen rechts gefördert werden. Das sind über 500 in Deutschland, die CDU gestellt hat. Die SPD hat gesagt, wenn ihr diese Anfrage aufrechterhaltet, dann gehen wir nicht in Koalitionsgespräche. Merz macht alles, um Kanzler zu werden. Das wollte er Frau Merkel nochmal zeigen. Und dass er mit dem Mittelstand ist, das habe ich ihm nie abgenommen. So hat er sich verkauft, aber er war immer Lobbyist für die Großen.
Ja, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, und zwar die vorherige Regierung, die Ampelkoalition. Vor allem die Energiepolitik, die da einiges geprägt hat in Deutschland, also den Industriestandort Deutschland vor allem maßgeblich verändert hat. Ich sage immer so, dass die großen Industrien, die Deutschland groß gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Autoindustrie, Chemie, Pharma und so weiter, dass man denen halt quasi das Standbein genommen hat mit dieser Energiepolitik, die man fährt. Also wie kann man wirklich in Deutschland, wie kann man Atomenergie komplett abschalten, ohne Substitutenergie zu haben?
Das geht nur, wenn Sie ein Land sind, das keine Definition eigener Interessen hat. Die haben wir seit 1945 nicht gehabt. Also wir haben nicht nationale Interessen im internationalen Vergleich definiert, sondern für uns war immer automatisch dabei NATO, europäische Integration. Wir haben also nie gesagt, beides sind vielleicht Ergebnisse deutscher Interessen, sondern sie sind Bestandteil, Kernbestandteil unserer Interessen. Und damit war eine Evaluierung der Interessen nicht möglich. Und damit ist auch nicht ein kritischer Blick auf die Außenwirtschaftspolitik möglich gewesen. Also jedes Land, jedes große Land steht hinter seinen Konzernen. Frankreich, England sowieso, die USA, Russland, China, Japan, alle. Überall sind die Regierungen hinter ihren Konzernen, in Deutschland nicht. Da sind die Regierungen noch kräftig drauf. Dieser Krieg gegen die deutsche Wirtschaft ging ja so richtig los mit dem sogenannten Dieselskandal vor 15 Jahren, was aus meiner Sicht ein in Amerika inszenierter Skandal zur Zerstörung des Diesels war. Denn in Amerika gibt es kaum Diesel in der Personenkraft, bei den Personenkraftwagen. Die amerikanischen Lastkraftwagen sind alle Diesel. Absolute Dreckschleudern, die haben eine Sondergenehmigung, genauso wie Biden noch russisches Öl und Gas aus den Sanktionen wieder rausgenommen hat. Also die Amerikaner machen dann immer so Sondergeschichten. Also wir sind, wie Gabor Steingart das mal 2006 oder 2007 geschrieben hat, mit seinem Buch Weltkrieg um Wohlstand. Wir sind im Weltkrieg um Wohlstand. Trump macht das vor mit einer neomerkantilistischen Politik. Da komme ich nochmal später drauf. Und diese Industrien, die Deutschland tragen, sind nicht die, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg groß gemacht hatten, sondern es sind die, die Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts groß gemacht haben. Pharma, Chemie, Elektrotechnik, optische Instrumente, Automobil. Das Maschinenbau, das waren unsere, die Raketenindustrie hat man uns nach 45 schon genommen, gestohlen. Also das waren eigentlich seit 150 Jahren sind das die Säulen gewesen. In den Zukunftstechnologien waren wir nie wirklich gut, wobei auch da ein gigantischer Technologie- und Know-how-Transfer Richtung USA, Richtung Venture-Kapital gelaufen ist, also aus den Fraunhofer-Gesellschaften raus, gleich verkauft nach Silicon Valley oder so, MP3 als ein Beispiel in Deutschland erfunden, dann woanders genutzt. Also wir Deutschen haben da nie einen Blick dafür gehabt, dass es eben auch, dass Länder auch wirtschaftlich für sich eintreten müssen. Die Franzosen wissen das. Die EU ist auch im Prinzip, genauso wie die NATO gegründet wurde, um Deutschland militärisch einzuhegen. Ja, Lord Ismay, der erste Generalsekretär, sagte, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Mhm. Das war das Gründungsziel der NATO, also flapsig gesagt, aber immer vom ersten Generalsekretär, also man muss das mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Und die EU war immer ein französischer Maßanzug, die ja auch intragouvernemental organisiert ist. Also wir sind da in ganz tiefen Problemen drin. Und ich war 2011 mit Hans-Werner Sinn in Portugal auf einer Tagung Wanderreferenten und das war kurz nach der Finanzkrise und gerade so Beginn Eurokrise. Und damals hat Sinn gesagt, Frankreich hat sich nach der Finanzkrise nicht erholt. Die Industrie liegt am Boden. Deutschland hat sich erholt. Und Sinn sagte, wir haben noch funktionierende Industriekerne in Deutschland. Und das ist auch gut so. Aber wenn die weg sind, sind die weg. Und jetzt gehen wir gerade an die letzten Kerne ran. Und jetzt ziehen wir wirklich das letzte oder die letzten Standbeine des deutschen Wohlstandes. Deutschland und Österreich sind da sehr eng verknüpft, also sind schon leicht anders strukturiert, aber es ist doch eine extreme gegenseitige Verknüpfung da. Also jetzt ziehen wir gerade wirklich die letzten Säulen des Wohlstandes weg und dann kann man die auch nicht wieder aufbauen. Dann ist das eine Sache von Jahrzehnten, wenn überhaupt.
Also die Grundlage für jeden Industriestandort, wie Sie auch richtig sagen, ist halt wirklich die der Zugang zu billiger und kostengünstiger Energie, also wo man dann wirklich einen Industriestandort auch wirklich dementsprechend kompetitiv betreiben kann international. Und wenn wir jetzt gerade bei den kompetitiven Themen Deutschland sind, ist der Wirtschaftsstandort, der Industriestandort Deutschland überhaupt noch irgendwie international kompetitiv? Man hat einen wahnsinnig hohe Steuern, man hat eine unglaubliche Bürokratie, man hatte letztes Jahr den zweithöchsten Strompreis weltweit oder sogar kurzzeitig den höchsten für 2 Wochen, glaube ich. Die Lohnkosten sind sehr hoch. Man spricht nicht mal Englisch, man spricht Deutsch.
Ja, die meisten sprechen schon Englisch.
Ja, aber auch Muttersprache oder Industriesprache. Und jetzt die Frage, hat Deutschland da überhaupt noch den Reiz für neue Startups international sich da anzusiedeln oder?
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und Wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn das für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Es müssen ja gar nicht unbedingt Startups sein. Also die deutsche Wirtschaft hätte ja gar nicht so sehr über Startups funktioniert, zum Teil auch, sondern die Unternehmen selber waren extrem innovativ. Oder wir hatten auch, was Hermann Simon, der Unternehmensberater, mal in seinem Buch gesagt, wir hatten viele Hidden Champions in Österreich, auch zum Teil also Mittelständler, die in irgendeiner Nische Weltmarktführer waren und in der Provinz sitzen. Das war eigentlich das Erfolgsmodell, ganz anders als es so dieses multinationale, globale Erfolgsmodell ist. Die haben hohe Personalbindung gehabt, Personaltreue wurden autoritär geführt, aber operativ flexibel, mit hohem Vertrauen. Also dies ganz viele, was weiß ich, Miele ist schon lange nicht mehr, Waschmaschinen und Brita-Wasserfilter und Tierfutter und was weiß ich, aber ganz über alle Bereiche hinweg gab es diese Hidden Champions neben der Großindustrie. Also Startups muss gar nicht sein, aber zur Frage zurück, nehmen wir an, jetzt kommt eine Regierung ins Amt, die alles richtig macht. Dann könnte sich Deutschland vielleicht noch als zweitklassiger Standort erhalten. Aber also Spitze ist vorbei. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Regierung ins Amt kommt, die alles richtig macht, ist auch nicht so groß. Ja. Also können wir uns vielleicht bestenfalls noch als drittklassiger Standort erhalten.
Ja, leider. Das ist wirklich, wirklich verheerend, was in Deutschland die letzten Jahre passiert für den Industriestandort. Eine Frage, die da weiterführend ist, wie geht das weiter? Also wir haben hohe Zuwanderung, die Grenzen werden jetzt auch nicht geschlossen. Laut Merz hat auch schon gesagt, dass die Grenzen offen bleiben sollen. Womit der Wähler, glaube ich, jetzt auch dem Ausmaß nicht einverstanden sein wird in Deutschland, aber das sei jetzt dahingestellt. Jetzt meine Frage, wenn jetzt die ganzen Leistungsträger aus Deutschland abwandern, die es ja teilweise tun.
Also 200.000 pro Jahr.
BASF wandert ab, Großkonzerne gehen, VW ist nicht mehr kompetitiv, nicht mehr konkurrenzfähig. Wenn jetzt da dann zufällig, also wenn da vielleicht eventuell sogar das VW-Werk in Wolfsburg schließen wird, dann ist der Standort Wolfsburg dahin mit, glaube ich, 140.000 Einwohnern oder so. Das ist halt dann mal auch die Frage, warum die Stadt dann überhaupt noch, wer da wo Arbeit findet. Und jetzt meine Frage, wenn die Leistungsträger abwandern und man weiterhin einen Zuzug hat von außen, läuft man da nicht Gefahr, dass man dann eventuell wirklich alle Leistungsträger verliert, die wirklich Wirtschaft antreiben und dann nur mehr auf einem breiten Sozialstaat sitzt, wo Leute in der sozialen Hängematte liegen?
Naja gut, der Sozialstaat muss ja irgendwo finanziert werden.
Genau.
Also nee, dann ist Deutschland ein verarmtes Territorium, klar. Also ein paar Leistungsträger werden schon noch da sein, aber nicht mehr viele. Und da läuft es ja drauf hinaus. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Und das ist ja auch gewollt. Also es ist ja, ich meine, spätestens mit der Grenzöffnung war klar, aber eigentlich schon mit der Energiewende 2011, dass das Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell Deutschland, Österreich, die Wirtschaftsgesellschaftsmodelle sind ja sehr ähnlich oder auch Mitteleuropa überhaupt. Ich meine, Michel Albert, der französische Ökonom, hat es mal rheinischen Kapitalismus genannt. Also die Franzosen sind etwas anders strukturiert, aber ein leistungsfähiger, dennoch sozialer, eine soziale Marktwirtschaft, wie auch immer wir das nennen wollen. Dieses Modell soll zerstört werden. Und ganz banal geopolitisch gesprochen ist ein schwaches Deutschland im Interesse Amerikas. Auch ein schwaches Europa. Man hat lieber ein schwaches Europa, das kann man dann leichter dominieren.
Ja, ich denke, dass immer irgendwo wenn wir da von der Geopolitik reden und von einem schwachen Deutschland, da sind wir halt da bei der McKinseyschen Hatte in Theorie dann irgendwo angekommen, wo man sagt, das Kernland, da muss man halt immer versuchen, das zu besetzen. Wenn man es nicht besetzen kann, dann muss man da Unruhe stiften. so, dass man halt einen Keil zwischen Deutschland und Russland treibt, weil in Deutschland hat man das Know-how und in Russland die Rohstoffe. Mm. Und das vereint wäre halt ein großer Gegenpol, der den USA gefährlich werden könnte.
Damit bin ich negativ abwertend in Wikipedia zitiert worden. Ich würde sagen, es sei das Ziel amerikanischer Außenpolitik gewesen, die Verbindung von russischen Rohstoffen und deutscher Technologie zu verhindern. Aber das war das Zitat von George Friedman vom Chicago Council on Foreign Relations.
Exakt, gut, ja.
Mein Anwalt hat Wikipedia angeschrieben. Jetzt steht drin, auch abwertend, Max Otte zitiert George Friedman mit dem Zitat, es sei das Ziel amerikanischer Außenpolitik, diese Verbindung zu verhindern. Aber das wird dann natürlich in der Tonalität geschrieben, ja, um das quasi als negativ darzustellen. Das ist eine, also Deutschland-Russland, Heartland-Theory, aber schwaches Deutschland, schwaches Frankreich, also ein schwaches Europa. Europa ist ja amerikanische Einflusssphäre. Über Brüssel geht also sehr viel Lobbyismus der Tech-Konzerne und so weiter Richtung Europa. Trump bietet eine leichte, nicht sehr große, aber eine leichte Chance auf eine Emanzipation Europas, die ist aber gering. Also das ist das eine. Ein schwaches Europa, schwaches Deutschland zu haben, das man leichter dominieren kann, das ist ja dominiert, das ist jetzt nicht Heartland, sondern das gehört ja zur amerikanischen Einflusssphäre. Und dann das zweite ist in der Tat, bei Helfet mit Kinder sind, The Geographical Pivot of History 1904, wo er bei der Royal Geographic Society diesen Vortrag gehalten hat. Er ist auch beim Frankfurter Westend Verlag auf Deutsch neu herausgegeben worden. Man gesagt hat, England, das war noch Zeiten des englischen Empire, könne nicht, also wer die Weltinsel, sprich Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Damals wuchs diese Weltinsel auch gerade zusammen über Eisenbahnen und so weiter, wie jetzt Projekt Seidenstraße und so, ist ja wieder was am Zusammenwachsen. Oder damals sollte auch die Bagdadbahn von Berlin nach Bagdad gebaut werden und so weiter. Das war alles kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. So, Helfert mit Kinder, wer die Weltinsel beherrscht die Welt. England ist zu klein, um die Weltinsel zu beherrschen, kann aber rundherum Unruhe stiften, sodass diese Weltinsel nicht zusammenwächst. Helfert mit Kinder, 1904. Das Ironische ist, dass Helfert mit Kinder später in England nicht gut gelitten war. Man wurde ihm sogar Kollaboration dann mit Deutschland vorgeworfen und so weiter. Der Helfert mit Kinder hat in der Tat ein Problem gehabt. Der war zu deutsch, der hat die Dinge zu ehrlich ausgesprochen. Er hat das so einfach so gesagt, aber das ist ja nicht die englische Art oder die imperiale Art, sagen wir mal, Politik zu machen. Da bleibt man ja eher im Wagen. Und er hat das ganz klar, glasklar beschrieben und das war wahrscheinlich vielen in London gar nicht so recht. Und er hat nachher viel Schwierigkeiten damit gehabt. Und diese Ehrlichkeit, da erinnere ich mich an ein Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter, also bei einer Will, er war John Kornblum, wir waren Diskutanten dort und er sagte da vor laufender Kamera, ja, die Deutschen haben ein Problem. Sie sind zu ehrlich. Und er meinte das auch so. Und das Publikum hat gelacht und hat es nicht weiter ernst genommen. Ja. So, ja. Da sind wir jetzt.
Ja. Sie haben jetzt vorher gerade angesprochen, Donald Trump, das zweite Term ist jetzt, also er ist im Amt wieder seit Jänner. Sie waren ja, glaube ich, sogar bei der Inauguration in den USA.
Ich sage da noch auf Deutsch Amtseinführung.
Ja, Amtseinführung.
Nein, es kommen ja diese ganzen Anglizismen rüber und ich spreche ja nun Englisch wie meine Muttersprache, aber ich versuche hier dann doch Deutsch zu sprechen. Genauso wie, ja, ich sehe in den Gazetten, jetzt sagt man immer das royale Königspaar. So ein Quatsch, das ist das königliche Paar. So, aber gut, also ich bemühe mich da ein bisschen um Sprachhygiene noch, soweit es geht. Ich war bei der Amtseinführung da, aber ich habe sie unterbrochen.
Kein Problem. Sie haben ja auch eine Doppelstaatsbürgerschaft.
Ich bin den normalen Einwanderungsprozess durchgegangen, Studentenvisum, dann ein sogenanntes Traders-Visa, was man auf 3 Jahre befristet kriegen kann. In der Zeit habe ich dann die Green Card beantragt. Das dauert nämlich 3 Jahre. Das ist auch das Schwierigste, weil sie dafür, zumindest mit dem Programm, wo ich es gemacht habe, nachweisen müssen, dass ihr Job von keinem Amerikaner erledigt werden kann. Das ist aber eher eine technische Frage, nicht so eine substanzielle. Und dann müssen sie 5 Jahre dort gelebt haben und dann können sie sich dann müssen sie einen Staatsbürgerschaftstest machen, können sich einbürgern lassen. Und jetzt habe ich die doppelte Staatsbürgerschaft, bin natürlich noch Deutscher und hätte sonst auch nicht gemacht, aber ja, ich habe beide und habe natürlich sowohl 2016 als auch 20 als auch 24 Donald Trump gewählt und ihn auch unterstützt und auch gespendet und ich bin sehr happy, dass es geworden ist, aber deswegen ist natürlich nicht unbedingt alles besser für Europa. Also Das andere wäre eine Katastrophe gewesen, aber so bleiben uns mehr als genug Probleme.
Sie sind ja wirklich länger auch schon mit Amerika verbunden. Sie haben in Princeton sogar promoviert, wenn ich richtig informiert bin. Aber zu Trump zurück. Wie schätzen Sie die ersten zwei Monate der zweiten Legislaturperiode ein von Trump? Er geht ja sehr radikal an viele Dinge an. Mhm. Ich bin ein großer Freund vom starken Umbruch, weil ich denke, dass unser System so verfahren ist, dass wir Veränderung benötigen. Mhm. Ich finde aber auch nicht alles gut, was umgesetzt wird, mhm. vor allem nicht in dieser Radikalität, in der es teilweise umgesetzt wird. Aber wie stehen Sie zu den Themen?
Na, eben haben Sie gesagt, Sie wollen starken Umbruch, aber dann doch nicht so radikal. Es ist halt schwierig. Ich bin also grundsätzlich auch natürlich froh, dass da eine radikale Änderung versucht wird. Aber man muss das wirklich differenzieren. Ich habe mich für Trump, er hat mein Herz sozusagen gewonnen im März 2016, als er in einer Talkshow mit zwei oder drei Moderatoren gesagt hat, in Syrien, wo es gerade den Bürgerkrieg noch gab, 11 ist er ausgebrochen, das war 16, also 5 Jahre später, alles noch im Bürgerkrieg. Wir wissen doch, wir unterstützen dort radikal-islamische Terroristen, wir geben da Waffen hin ohne Ende, wir sollten denen keine Waffen geben. Das hat er so offen rausgehauen in der Talkshow. Und das war der Moment, wo er sich den Deep State zum Feind gemacht hat. Und nach seiner ersten Wahl, noch am Wahlabend, kamen ja diese Vorwürfe einer Zusammenarbeit mit Russland. Und da hat sein Team, nicht er, aber sein Team hat getwittert damals, glaubt diesen Vorwürfen mit Russland kein Wort. Das sind dieselben Leute, die euch erzählt haben, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gäbe. Also er legt sich fundamental und hat sich fundamental mit dem Deep State angelegt, weil er eben von außen kam als Geschäftsmann und da keinerlei Loyalitäten hat, kann er da aufräumen. Er hat dann bei seiner ersten, ach so, und dann war ich im März 16, war ich auch hier in Wien in der Messe, war auf dem Podium, das von Armin Wolf geleitet wurde. Armin Wolf mochte mich damals sehr, hat sich so ein bisschen geändert, aber und damals habe ich dann gesagt, da war ja noch Wahlkampf und so weiter, Trump ist mein Friedenspräsident hier in der Wiener Messe. Es gab Gelächter im Publikum, 500 Leute da, also jetzt kein lautes, aber das hat schon für Erstaunen gesorgt. Vielleicht hat es der eine oder andere mittlerweile kapiert, aber es scheint ja wirklich so zu sein. Und ist auch in seiner ersten Amtszeit gab es ja keine Kriege. Also diese radikal transformative Kraft bei ihm, die hat mich schon sehr angesprochen. Gleichzeitig ist er extrem konstant in dem, was er in seinen Themen. Das sind dieselben Themen, die er schon 1988 in ganzseitigen Anzeigen in der New York Times rausgehauen hat. Damals wurde er schon mal so als Präsidentschaftskandidat gehandelt. Da war gerade 41 oder so oder 42 und hat das immer dementiert damals. Da kam er noch viel hinterher. Da kam Trump Casino, Trump Airlines, dann kam The Apprentice und so weiter. Aber in seinen Themen hat er sich nicht geändert. Damals schon die Verbündeten zahlen zu wenig, Japan und Deutschland nutzen uns aus, jetzt sind es eher Mexiko und Kanada und nicht mehr so viel Japan und Deutschland. Die Themen sind dieselben. Also er ist da sehr fest in seinen Meinungen. Es kamen natürlich weitere Themen dazu, der Kampf gegen den Deep State und viele andere Dinge. So, also ich habe gezittert, dass es wird, weil es zwei wirklich wichtige Themen gab, aufgrund derer er es werden musste, weil sonst düster ausgesehen hätte. Und das eine ist das Thema Weltkrieg. Also Trump hat gesagt, wir spielen mit dem Dritten Weltkrieg und das ist die allergrößte Gefahr überhaupt und die Leute sind sich dessen nicht bewusst und dessen ist er sich sehr wohl bewusst und das sieht man ja auch in der Ukraine-Politik. Die anderen hätten weitergemacht. Elon Musk hat ihn ja auch seit dem Attentat in Butler, Pennsylvania also mit hohem Risiko unterstützt denn der Musk. Und wenn Trump nicht gewonnen hätte, wäre Trump Musk weg vom Fenster gewesen. Also der ist all in gegangen. Joe Rogan hat ihm das ja auch mal so auf den Kopf zugesagt. Nee, Tucker Carlson. Und er hat gesagt, ja, I play to win. Also aber das war für einen Musk riskantes Spiel. Der wäre danach nicht mehr der reichste Mann der Welt gewesen. Vielleicht auch nicht mehr am Leben. Wer weiß es schon. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Weswegen es werden musste. Und das zweite ist der Kampf gegen den Deep State und gegen die Politisierung der Justiz. All diese Dinge, das hat der Musk auch sehr gut formuliert. Wenn Trump nicht gewonnen hätte, dann wäre Amerika jetzt so etwas wie Kalifornien, nämlich de facto ein Einparteiensystem, wo die Demokraten, die Justiz und viele, viele, also der Marsch durch die Institutionen im Prinzip die Gesellschaft besetzt haben, die Medien sowieso. Also das war die letzte Rettung für die Demokratie, erstmal zumindest, das wäre sonst gekippt, sondern keine Ahnung, wie lange es dann gedauert hätte. Also das waren zwei Themen, aufgrund derer es fundamental wichtig war, das, was Trump gewonnen hat. Aber deswegen ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Also er ist kein großer Stratege, er denkt in Deals, er hat gesunden Menschenverstand, man sagt auch Revolution of Common Sense, also damit kommt auch bei den Leuten an, stimmt ja auch. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Die letzten 30, 40 Jahre haben wir halt eine Situation gehabt, in der immer weniger Menschen immer mehr Geld haben, die Mittelschicht schrumpft. Und die Demokraten sind eine Partei der Reichen geworden, der Funktionäre. Und die normalen Bürger müssen immer härter strampeln, um überhaupt auf der Stelle zu treten. Viele schaffen es auch nicht mehr. Hillary Clinton hat sie im Wahlkampf vor gut 8 Jahren die Deplorables genannt, die Beklagenswerten, also sehr abfällig. Und diese Menschen haben aber einen gesunden Menschenverstand und da ist auch die Verbindung zu Trump. Den hat Trump auch. Aber man merkt halt, wie er die Außenpolitik dann in Deals macht. Also ich will Grönland kaufen oder Kanada sollte doch vielleicht auch der Bundesstaat werden, der 51. oder so. Das sind dann schon Dinge, Golf von Amerika, die er so raushaut. Aber auch Druck auf Panama. Jetzt kann BlackRock den Panama-Kanal kaufen. Das ist irre, also was da an direkter, ja, ich möchte fast sagen, Erpressung läuft. Nehmen wir TikTok. Ich war da bei der Amtseinführung, da hat er dann auch eine Rede gehalten am Tag vorher und hat gesagt, okay, TikTok, ja, wir machen das wohl wieder auf oder wir lassen das weiter zu. TikTok ist was wert, aber ohne den amerikanischen Markt ist es nicht viel wert. Also ist doch der amerikanische Markt auch was wert. Also machen wir doch eine Staatsholding und die Hälfte der Firma gehört Amerika. So macht er das. So. Und hat, kann man machen. Und das ist halt Merkantilismus. Ich bin da nicht prinzipiell dagegen. Nur wir Europäer hätten was dagegen, müssten was dagegen setzen, weil er immer sagt, die Europäer nutzen Amerika aus. Das stimmt nicht. Wenn man eine echte Bilanz machen würde, profitiert Amerika unendlich ökonomisch von Europa, von den deutschen Patenten, von den Märkten. Die Tech-Konzerne, die hier uns beherrschen, auch dominieren, die zahlen keine Steuern in Europa. Die müssten auch ganz anders europäischer Gesetzgebung unterworfen werden. Aber das ist quasi unserem Einfluss entzogen. Somit ist Europa schon fast eine, oder ist eine Datenkolonie. Das hat übrigens, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung es war, eine Berliner Tageszeitung. Es ist 15 Jahre her. Da haben die eine lange Reportage darüber gemacht, wie abhängig Europa im Datenbereich von den USA ist. Und das ist 15 Jahre her. Also, um da überhaupt nochmal sowas wie eine Eigenständigkeit zu kriegen gegen einen sehr aggressiv auftretenden Trump, der tritt offen auf, ist also ein gutes Recht. Aber da ein eigenes Profil zu gewinnen wird, wird sehr, sehr schwer. So, und das ist das eine. Dann ist er natürlich im Ukraine-Krieg, kommen wir vielleicht noch detailliert dazu, versucht er Frieden zu schaffen, was unglaublich wichtig ist, der europäischen Eliten so eine Art hysterischen Schlussreaktion nochmal voll auf Krieg und Solidaritätsbekundung mit Zelensky. Was den Deep State angeht, ist er mit dem Deep State konfrontiert. Man hat also zum Beispiel alle politisierten Staatsanwälte im Justizministerium entlassen und dann versucht hier und da was zu machen. Aber da gibt's schon die ersten Aufweichungen. Also die Epstein-Liste wurde doch nicht veröffentlicht, was mich nicht wundert. Was mich nicht wundert, denn...
Also es wird geschwärzt, glaube ich, veröffentlicht.
Ja, 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 klar. Also die, das Wichtigste fehlt, die Namen.
Ja, genau.
So, das ist eins. Zum Nahen Osten Israel hat er sich ja auch festgelegt. Also auch zu Syrien sagt er nichts. Und Syrien, wo gerade islamistische Terroristenhorden, die Christen, die Alawiten, die Drusen abschlachten, die jetzt gerade... Gestern brandaktuell hat Russland seinen Militärstützpunkt geöffnet für fliehende Zivilisten, die vor diesen Pogromen fliehen wollen. Da hört man ja nichts von in westlichen Medien. Das Ganze geschieht mit Duldung, Unterstützung von USA, Israel, Türkei, Deutschland findet die auch ganz toll, die neue Regierung dort, die islamistisch-terroristische Regierung. Also da gibt's schon etliche Kompromisse. Also Epstein-Liste, Politik dort. Man muss mal schauen. Aber es ist viel in Bewegung und das Positive überwiegt auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie gerade über die Befriedung von dem Ukraine-Konflikt gesprochen. Jetzt meine Frage dazu, dass wir haben es jetzt gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen mit der Ansprache von J.D. Vance, vom Vizepräsidenten der USA.
Hammer, hammer.
Also eine sehr disruptive Rede, die da in Deutschland für Furore gesorgt hat, also wo sich ja sehr, sehr viele gleich im westlichen Bündnis distanziert haben von den Worten J.D. Vance. Jetzt scheint das halt irgendwie so, dieses westliche Bündnis anzuknacksen, dieser Regimewechsel auch in den USA. Mhm. Und Merz, wenn ich richtig informiert bin, will ja Taurus lieren für den Ukraine-Konflikt. Sehen Sie da eventuell die Gefahr, dass das westliche Bündnis in Europa da den Krieg weiter forcieren will, obwohl Amerika da quasi auf die Bremse treten will? Oder wie sehen Sie diese Entwicklung da, speziell um die Münchner Sicherheitskonferenz und J.D. Vance?
Also, klar, Europa hat jetzt nochmal, also erstmal diese Rede, für die sie nicht gesehen haben, ist ein unbedingtes Muss. Ne? Das sind wir uns, glaube ich, einig. Das war der Hammer. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also wie er da den Leuten
vorgehalten
ins Gesicht spricht, die Demokratie ist bei euch bedroht. Wenn wir keine Meinungsfreiheit haben, wofür stehen wir dann überhaupt? Kein Wort zu Russland, kein Wort zur Ukraine. Im Prinzip Kritik an repressiven Verhältnissen innerhalb des Westens. Unglaublich. Also und man sah auch, wie den Leuten die Kinnlade teilweise runterklappt. Und Christoph Heusgen, der langjährige Leiter dieser Geschichte, hat ja in der ersten Amtszeit Trumps, gibt's einen Videoclip, wo er da mit ein paar Diplomaten bei der UNO sitzt und so höhnisch lächelt über die Rede von Trump. Jetzt bei seiner Abschiedsrede, es war seine letzte Sicherheitskonferenz, die er geleitet hat, da flossen ihm dann doch ein paar Tränchen aus den Augen und so. Also das ist dann vielleicht schon gar poetische Gerechtigkeit, ich weiß es nicht. Aber die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja schon lange eine Kriegskonferenz gegen Russland. Das muss man auch so sagen. Putin hat da ja gesprochen, ich glaube 2008 oder so. Auch sehr gut gesprochen. Ich habe Putin 2009 im Adlon erlebt, wo er sich für diese Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok ausgesprochen hat. Die Europäer haben gesagt, wir müssen zusammenhalten, wir müssen jetzt die Ukraine stützen, jetzt sollen ja die großen Ausgabenpakete kommen. Das macht Trump nicht mit. Also die USA wird sich nicht von den europäischen Verbündeten aufgrund irgendeiner NATO-Beistandspflicht in einen Konflikt mit Russland ziehen lassen. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass Westeuropa ohne die USA diesen Konflikt lange weiterführt. Also in Sutscha bröckelt gerade die Front. Mal gucken, wie das weitergeht. Also Russland ist natürlich nicht so überlegen, wie man am Anfang gedacht hat, aber auf lange Sicht zeigt sie halt immer mehr die Überlegenheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die europäischen Länder, was ja für mich eine kollektive Wahnhysterie ist, das ist ja aus amerikanischem geopolitischen Sicht, wenn ich die Sicht von McKinder habe, ideal. Ich ziehe mich zurück und überlasse den Europäern den Konflikt und die haben da weiter miteinander Stress. Das ist ideal.
Ich verdiene sogar
das
noch dran.
Bitte?
Ich verdiene sogar noch dran, habe dann vielleicht sogar den Wiederaufbau.
Ja, Wiederaufbau, Waffen, was auch immer. Aber Europa wird das ohne die USA nicht durchhalten. Die USA lassen sich nicht in den Konflikt mit Russland ziehen. Von daher halte ich das Risiko dafür begrenzt. Es ist natürlich für Deutschland und andere Länder nicht gut, weil wir weiter Geld verpulvern, uns weiter platt machen. Das ist alles nicht gut. Ich glaube aber auch nicht, leider, dass die NATO darüber zerbricht. Das wäre natürlich ideal im Rahmen einer neuen multipolaren Ordnung der Welt. Das werden die Amerikaner auch wiederum nicht zulassen. Trump droht zwar immer damit, aber die NATO ist ja ein amerikanisches Machtprojektionsinstrument letztlich. So, und wenn die Europäer mal ein bisschen Krieg weiterführen, dann beschädigt ihr das ja nicht, diese grundlegende Architektur der Machtprojektion. Ich bin mal gespannt, aber ich hoffe mal, dass die Sachen in der Ukraine sich gelöst haben, bevor da jetzt in Europa größere Dinge passieren.
Sie haben jetzt auch den Umschwung zur multipolaren Weltordnung angesprochen, die dann sich ja in verschiedenen Dingen derzeit schon abzeichnet, beziehungsweise wir halt in einer Zeit, dass das Umschwungsleben. Ray Dalio hat das immer sehr schön beschrieben, meiner Ansicht nach in dem Rise and Fall of Nations, in seinen Büchern auch. Wie sehen Sie das? Also derzeit haben wir einen Welthegemon mit den USA, natürlich mit seinem westlichen Bündnis mit Europa, wo die europäischen Vereinigten Staaten da quasi der Vasall der Amerikaner sind. Und dann haben wir halt den Osten, den politischen Osten mit halt Russland und China und Indien und wem auch immer. Jetzt bauen sich diese BRICS-Staaten auf, diese Staatenvereinigung auch, die es eh schon länger gibt, aber die jetzt immer stärker werden.
Ja.
Immer mehr Länder, die zutreten, zum Beispiel Mexiko und so weiter, Vereinigte Arabische Emirate. Es gibt mittlerweile den Petrodollar nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen ein anderes Thema, aber Saudi-Arabien hat das einseitig aufgekündigt, das Thema, was ja geopolitisch ganz, ganz spannendes
Thema
ist.
Ja, sehr spannend.
Und jetzt würde ich von Ihnen gerne wissen, oder wie Sie das sehen, diese Einschätzung von den BRICS-Staaten. Ist das ein echt ernstzunehmender Machtpol in einer aufstrebenden BRICS-Staaten-Koalition, die einen echten Pol bildet gegen einen amerikanischen Pol? Und ja, wie sehen Sie das?
Also, wir werden nicht multipolar, sondern ich habe das als wahrscheinliches Szenario schon im Weltsystem-Crash gehabt. Wir werden wieder bipolar, neuer kalter Krieg. Amerikanischer Block, chinesischer Block. Der amerikanische Block schließt Europa und Japan ein und Australien und so, also den ganzen Westen sozusagen. Dazu ein chinesischer Block. Und dann gibt es einige semi-souveräne oder souveräne Länder, die aber jetzt nicht wirklich multipolar sind, die auch nicht das Potenzial haben wie China, Russland, Saudi-Arabien, Türkei. Das ist schon spannend. Iran vielleicht, Indien. Also es gibt halt einige Länder, die so, und diese Länder werden schon um China herum oder bei den BRICS, es wird ein Forum sein, aber die Machtpole sind dann Washington und Peking und Moskau als Mittelmacht, also als globale Mittelmacht, aber nicht als Supermacht. Und Trump hat ja nun gesagt, man kann es nicht zu, er würde es nie zulassen, dass man den Weltreservewährungsstatus des Dollar verliert, aber der ist nicht zu halten. Ich meine, das wird spannend, was Trump tun wird, wenn er das merkt, weil das sieht er nicht, das will er nicht wahrhaben, da lebt er auch noch in der alten Welt, aber die USA haben so viel Sanktionen, fängt so viel Vermögen völkerrechtswidrig beschlagnahmt, syrisches, russisches und so weiter, dass man ihnen eben in vielen Ländern der Welt nicht mehr traut. Das spricht, diese BRICS sind ein Forum, sind ein Forum für Verhandlungen, für Kooperation und so weiter. Aber die Zentren sind natürlich nach wie vor in zwei großen Nationen.
Leider gab es an dieser Stelle technische Probleme mit der Kamera und sie hat meine nächste Frage nicht aufgezeichnet. Deshalb stelle ich die Frage nun hier. Die USA kommen zunehmend in Bedrängnis mit den Staatsschulden und wir sehen mit den BRICS-Staaten einen ganz neuen Machtblock formen, der sich zunehmend von den USA und auch von den US-denominierten Schulden distanziert. Wer soll die neu emittierten US-Schulden kaufen?
Wenn es so bleibt, wie es ist, dann werden die Europäer diese Schulden kaufen. Dann werden halt die Verbündeten gezwungen, die Lasten mitzutragen. Dann wird das teilweise weginflationiert. Also es ist ja nicht so bei Schulden, dass die zurückgezahlt werden müssten. In gewisser Weise, wenn sie Schulden aufbauen, ist das ja im System schon verarbeitet. Irgendjemand hat irgendwo zu wenig konsumiert und wo hat irgendjemand anderes mit dem aufgenommenen Geld etwas bestellt, gekauft, konsumiert, investiert, was er sonst nicht gehabt hätte? Also ist ja erstmal durch die Schuldenaufnahme ist ja in der Realwirtschaft was passiert. So, wenn ich jetzt die Schulden streiche, passiert nicht so viel, außer dass etliche Länder ärmer sind. Da merken halt die Deutschen, dass ihre Target-2-Salden bei der EZB nichts wert sind und dass ihre Altersversicherung nichts wert ist und so weiter. Gut. Sowas passiert dann, aber natürlich werden die Schulden nicht zurückgezahlt werden, das ist ja klar. Ich meine, Elon Musk hofft das, aber der kommt ja auch in Schwierigkeiten. Er sagt, wir haben eine Billion, also Trillion sagen die ja, Billion auf Deutsch, jährliches Zinsen, die wir zahlen im Bundeshaushalt, die müssen wir abbauen. Dazu müssen wir die Bundesregierung so um ein Drittel verschlanken oder so. Er ist ja sehr forsch daran gegangen, stößt jetzt auch auf deutliche Hindernisse, aber das wird nicht funktionieren. Es wird Inflation geben, es wird Schuldenrestrukturierung geben. Mal schauen, was wir alles haben. Wir sind ja schon dabei.
Weil Sie gerade von Schuldenrestrukturierung reden, genau in Amerika ist es ja so, also Generell ist es ja so, dass bei so einem massiven Schuldenberg natürlich eins schon ins Gewicht fällt, und zwar Zins und Zinseszinseffekt. Mhm. In einem kapitalistisch organisierten System, irgendwer muss diesen Zins erwirtschaften, der mhm. vorher nicht da war. Mhm. Und das kann ja entweder durch wirtschaftlichen Mehrwert oder durch Innovation passieren. Mhm. Also entweder durch mehr Produktion von Waren.
Richtig. Richtig. Also das, im Prinzip muss die Wirtschaft schneller wachsen als die Schulden. So, dann, aber das ist ja illusorisch.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Also das ist ja illusorisch, dass man sagt, man kann in dem Wachstum, das ja exponentiell ist beim Zinseszinseffekt, kann man da dann eben die Innovation auch vorantreiben. Und was noch dazu kommt, denn die Amerikaner waren sehr kurzfristig von der Laufzeit her verschuldet. Mhm. Es läuft ein Drittel der kompletten Staatsschulden läuft jetzt im ersten Quartal aus. Und die müssen natürlich prolongiert werden, weil man ja ein Defizit auch hat im Haushalt. Das heißt, man muss das Ganze jetzt zu höheren Zinsen prolongieren. Und da sind wir derzeit bei 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 5% oder 4,8%, die da anfallen, die vorher zu 0,5 oder 1% abgeschlossen wurden. Das heißt, man hat ja da auch keine Entlastung, sondern ganz im Gegenteil, ne?
Das ist noch ein Geschenk der Demokraten. Also Biden hat ja in den letzten Monaten noch kräftig Schulden aufgenommen. Und da läuft was ganz gewaltig vor die Wand. Und Elon Musk hat es ja auch gesagt, wir müssen da was machen, aber bin mal gespannt. Also denn so radikal, wer sich das vorstellt, kommt da nicht durch. Trump hat auch jetzt schon ein bisschen gebremst. Also es gab anscheinend jetzt auch eine kleine Auseinandersetzung zwischen Marco Rubio und Trump und Musk im Kabinett, weil Musk auch den Rubio aufgefordert hat, soll mehr Leute entlassen. Er hat gesagt, es sind 500 Leute schon vorzeitig in Ruhestand gegangen. Bin mal gespannt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, und die ersten Anzeichen deuten ja auch darauf hin, dass es so radikal umgesetzt wird, dass es wirklich reicht. Ja, und dann kam das nächste Problem.
Na, vor allem ist es auch irgendwie ein Tanz auf der Rasiermesserklinge. Also ich sage immer, man kann sich da auf einem sehr schmalen Grat bewegen, aber man wird schlussendlich auf der linken oder rechten Seite irgendwo runterfallen. Es ist die Frage, ist es die Inflation oder ist es die absolute Rezession? Also entweder inflationiert man die Schulden weg oder man dreht mit höheren Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen, die Wirtschaft so hinunter, dass halt dann alles tot ist. Und das ist die Frage, wenn man es jetzt empirisch nachschaut, dann ist meistens immer der Weg der Inflation gewählt worden. Und ich denke, dass es diesmal auch so sein wird. Mhm. Und da muss ich halt die Frage stellen, wie weit kann der Mittelstand mit? Milton Friedman hat immer schon gesagt, Inflation ist eine regressive Steuer, die halt auf den Mittelstand oder die unteren Schichten stärker wirkt. Mhm. Und da muss ich sagen, bricht uns einfach der Mittelstand weg. Und ich glaube nicht, dass das noch tragfähig ist.
Also absolut. Ja, das, also dieser Krieg gegen den Mittelstand, der auch regulatorische Gründe hat, viele, viele Gründe. Man will ja keine selbstständig disponierenden Menschen oder Eigentümerunternehmen oder kleine Firmen. Man will ja Konzerne und Konzernbürokratien. Da kann man dann über ESG, Economic, Social, Environmental, Social, Governmental, kann man dann eine neue Art Planwirtschaft und Sozialismus einführen. Das Ganze im Sinne des Weltwirtschaftsforums und so weiter. Also man will ja keinen Mittelstand, man will auch keine Mittelschicht, weil die Mittelschicht ja Träger der Demokratie ist. Und gut, Beamte oder Staatsdiener, das ist wieder was anderes. Die kann man dementsprechend incentivieren, sag ich mal. Also kommt eine Inflation. Ob das reicht, ob wir dann auch Schuldenrestrukturierung bekommen, wird sich zeigen. Aber klar, ist dieser Optimismus, des Staatshaushalts so in den Griff zu bekommen, den teile ich nicht.
Ich teile den eben auch nicht, deshalb hat mich Ihre Meinung da sehr interessiert dazu. Jetzt, wenn wir da vielleicht noch nach Europa schauen, jetzt gar nicht die USA, sondern wieder in unseren Einflussbereich. In Deutschland nimmt man sich jetzt, wie vorher schon angesprochen, 500 Milliarden auf für Infrastrukturprojekte, wo ich sage, okay, für Infrastruktur kann man Geld ausgeben. Das ist vielleicht nachhaltig investiert. Das mag vielleicht noch sein, wobei die Summe natürlich eine unglaubliche ist. Und das Zweite ist, jetzt hat man, Frau von der Leyen hat gemeint, natürlich jetzt, wo sie die USA zurückzieht, mit dem Verteidigungsbudget in Europa, dass wir selbst stehen müssen auf eigenen Beinen und dass man bis zu 800 Milliarden aufbringen will, um das Wehretat in Europa zu stärken. Wer soll das bezahlen?
Wobei das ja auch eine Mogelpackung ist. Diese 500 Milliarden Infrastruktur, das sind Bunker, das sind Militärbrücken, das ist also militärische Infrastruktur. Das wird verschwiegen gerne. Also ist eigentlich im Prinzip ein gigantisches Aufrüstungsprogramm. Nur ist der Krieg schon immer die Lösung aus der Schuldenkrise gewesen oder eine Lösung. Ja. Und im Prinzip merkt man ja, dass das Geldsystem überdreht ist. Ich habe irgendwo gedacht, dass vielleicht Covid die letzte Phase gewesen wäre. Aber wenn Covid Also ich war im April 87 im Kongress, als junger Student, als Greenspan vereidigt wurde. Alan Greenspan. Alan Greenspan hat im Oktober 87 angefangen mit der leichten Geldpolitik. Da gab es dann den Oktobercrash, den schwarzen Montag mit -20%, den ich an der Frankfurter Börse erlebt habe als Praktikant, war auch ganz witzig. Und seitdem mit kleinen, Anfang der 90er, mit kleinen Rücksetzern haben wir immer leichtere Geldpolitik gemacht. Dann haben wir im Zuge der Finanzkrise angefangen, Direktbanken zu stützen, Staatsinterventionismus zu machen. Und mit Covid kam der Keynesianismus volle Kanne. Sprich eben nicht nur Geldpolitik, lockere Geldmenge und so weiter, sondern direkte Staatsausgaben, die dann natürlich anders als eine Ausdehnung der Geldmenge, die ja indirekt wirkt, die direkten Staatsausgaben über Staatsschulden wirkt ja direkt konsumtiv oder auch investiv. Und das wird jetzt halt doch nochmal, setzt man noch einmal einen drauf mit diesen Programmen. Das ist natürlich nicht nachhaltig, aber wo soll das Geld herkommen? Und mach's erstmal, wenn ich Schulden aufnehme, habe ich das Geld erstmal und kann damit Dinge machen, die ich sonst nicht machen könnte. Irgendwo anders wird natürlich unter Umständen Investitionen verdrängt, wird auch Konsum verdrängt, das kann alles sein, weil die Preise dann für bestimmte Güter steigen, dann kann sich das normale Mensch das eigentlich nicht mehr leisten, also wie heute schon mit Mieten und vielem anderen, also mit einem normalen Einkommen eines Facharbeiters in Deutschland kommen wir nicht mehr weit. Das ist bitter so. Also diese Programme sind insofern eine konsequente Fortsetzung dieser keynesianischen Politik, wofür es natürlich der Wahnsinn für Krieg, für Kriegsausgaben. Man steigert die Hysterie weiter. Ich habe vor gut zehn Jahren habe ich gesagt, Deutschland mache doch einen Infrastruktur- oder einen Staatsfonds mit 1 Billion. Nimm das Geld am Markt auf zu 0% und investierst in Infrastruktur und Aktien. Das wäre das beste Geschäft. Ja. Also wäre Donald Trump damals Präsident oder Bundeskanzler gewesen und ich wäre sein Berater gewesen, der hätte das gemacht. Das wäre das super Geschäft für Deutschland gewesen.
Also wir haben ja die tolle 100-jährige österreichische Staatsanleihe, die wir
ja, genau, haben. Die ist genau, ja.
Also wir haben das ja wenigstens da relativ intelligent gemacht, das langfristig zu verschulden
bei null Zinsen. Absolut.
Also da bin ich ja ganz begeistert, dass wir das so hinbekommen haben.
Ja,
und Finanzminister Brunner.
Ja.
Weil Sie jetzt angesprochen haben, die Rüstungsausgaben, auch im empirischen Vergleich jetzt, wenn man das hernimmt, wissen wir ja auch, wie sich das entwickelt hat. Also wenn ich mal anschaue, die Weimarer Republik, die Zeit nach dem Krieg oder dann eben auch 1971, Nixon-Schock, wo Präsident Nixon den Goldstandard entkoppelt hat, also das Gold vom Dollar entkoppelt hat, um eben Vietnamkrieg, Yom Kippur-Krieg zu finanzieren, um diesen Ölpreisschock, den es gegeben hat, da die drei Inflationswellen, die in den 70er, 80er Jahren in den USA, die geendet haben mit Paul Volcker mit 20% Zinsanhebung, das ja heute gar nicht mehr möglich wäre, so in der Richtung. Aber jetzt machen wir dasselbe wieder und Einstein hat ja damals gesagt, immer dasselbe zu machen und auf ein anderes Outcome zu hoffen, das ist der Begriff von Wahnsinn. Wie sehen Sie das?
Die Volckersche Politik hat ja funktioniert, weil Volcker damals, weil die USA Mitte der 70er Jahre nur noch 30% des BIP Staatsschulden hatten. Ja. Also die waren ja auch über 100% verschuldet nach dem Zweiten Weltkrieg und haben dann eigentlich über 3 Jahrzehnte Financial Repression, Finanzrepression gehabt. Also sprich negative Realzinsen auf Staatsanleihen, also höhere Inflation als Verzinsung. Und damit konnte der Anteil der Staatsschulden am BIP über 3 Jahrzehnte sinken, zumindest seit dem Koreakrieg. Und deswegen hat die Volckersche Politik damals noch funktioniert. Dazu kam ja die sogenannte Deregulierung der Märkte. Also bis Ende der 70er Jahre gab es zum Beispiel für Sparkassen und so weiter Höchstzins. Gesetzlich vorgeschriebene Zinssätze, das kann man gar nicht vergessen, wurde ja alles damals geöffnet, was natürlich zu erheblichen Verwerfungen geführt hat. Auch diese erste Welle der Gier und der Übernahmen in Wall Street Mitte der 80er, der Hyperkapitalismus und so weiter. Also das ist ein schwieriger Komplex, aber nein, damals ging das. Das war, das erste Einläuten vielleicht der Schlussphase dieses Zyklus. Aber jetzt stehen wir in der Schlussphase der Schlussphase. Also wenn die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dann erstmal die Wiederaufbauphase war und dann die 70er so ein paar Krisen hatten, stehen wir jetzt wirklich so am Ende eines Zyklus. Danach muss dann wirklich im Geldsystem was Fundamentales passieren.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, Neustart, also Währungsreform. Gleichzeitig, und das ist ja durchaus eine beängstigende Vision, arbeiten ja die Zentralbanken an digitalen Zentralbankgeld. So, und dann kann ich natürlich, dann ist es eigentlich kein Geld mehr, dann ist es Zentralbanksteuerung. Dann kann ich Geld mit Verfallsdatum belegen, also mit Negativzinsen belegen, sodass es schwindet, wenn man es nicht ausgibt. Ich kann unliebsame Personen sperren, ich kann unliebsame Ausgabenarten sperren. Das ist ja heutzutage dann wirklich im Bereich des Möglichen. Da haben wir uns auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht, eigentlich, wie wir das demokratisch, halbwegs demokratiekonform und freiheitlich regeln wollen oder können. Also da spricht da auch kaum jemand drüber. Es gibt hier und da Diskussionen. Also das eine ist Neustart, wie man schon so oft in der Geschichte von Geldsystemen gehabt haben, eigentlich immer nach einer gewissen Zeit, oder eben diese höchst bedenkliche Transformation Richtung digitaler Zentralbankwährung.
Ich habe noch unendlich viele Fragen, Herr Dr. Otte. Ich könnte wirklich 4 Stunden weitermachen. Ich finde das Gespräch auch fantastisch. Leider sind wir in der Folge schon relativ fortgeschritten. Jetzt möchte ich noch ganz abschließend eine letzte Frage an Sie stellen, weil Sie ja auch Kapital verwalten. Sie sind Fondsmanager. Und mein Kanal Fundamental Finance beschäftigt sich ja hauptsächlich mit der Kapitalanlage. Und da würde ich Sie jetzt noch gerne fragen, wie sind Sie für die kommenden Jahre aufgestellt? Mhm. Ich schätze mal defensiv und nicht komplett schleusenoffen, oder selektiv zumindest, selektiv ja. in Titel. Was sehen Sie da zum Beispiel?
Wo? Ja, also wir sind ja Aktienspezialisten. Mein letztes Buch war ja wieder ein Aktienbuch, endlich mit Aktien Geld verdienen. Also wir sind da Value-Anleger wie Warren Buffett. Wir sagen, gute Unternehmen überdauern eben auch solche Krisenzyklen. Und lieber ein gutes Unternehmen kaufen zu einem höheren Preis, als jetzt irgendwie Unternehmen zweifelhafter Qualität zu Schnäppchenpreisen, kann man auch machen, wenn man weiß, was man tut, aber lieber auf Qualität setzen, also auf Titel, die in 10 Jahren noch da sind, die auch wahrscheinlich die kommenden Turbulenzen gut überstehen werden. Da scheidet schon mal die deutsche Autoindustrie aus, zum Beispiel. Da weiß man nicht, wo die in 10 Jahren sind. Microsoft, obwohl ich das Unternehmen jetzt nicht besonders mag, aber die sind in 10 Jahren sicherlich noch da. Das ist schon mal der Unterschied. Also wir sind nach wie vor, wir sind als Aktienanleger natürlich immer am Aktienmarkt investiert. Wir sind auch relativ stark investiert. Wir haben noch Big Tech, aber nicht mehr viel. Das sind so Dauerinvestments. Also egal, welche Sie da nehmen, das sind einfach die neuen Markenartikel, die neuen Nestles oder Coca-Colas, wobei man auch Nestle oder Coca-Cola machen kann als Dauerbrenner. Aber die Amazons oder die Googles oder die Microsofts sind die neuen. Die sind einfach Güter des täglichen Bedarfs. Sie waren jetzt, sind jetzt auch relativ teuer, also ich würde da jetzt nicht mit Vollgas reingehen, aber sie sind irgendwo zumindest Teil eines Portfolios. Wir sind relativ stark tatsächlich im Gold.
Das freut mich,
als, ja. Als Ausweich, als Parkmöglichkeit auch, und das auch jetzt schon seit 2 Jahren, was eigentlich für einen Aktienanleger eher untypisch ist. Aber das ist unser Hedge. Und da haben wir noch einen Hedge, der jetzt aber super performt hat gerade, aber deswegen gehen wir nicht raus, das ist Berkshire. Der Warren Buffett hat mittlerweile, die haben eine Marktkapitalisierung von 1 Billion und er hat viel Aktien verkauft und hat ja auch einen hohen Cashflow und sitzt im Moment auf 330 Milliarden Dollar Liquidität. Das ist, ich habe jetzt nicht den aktuellen Marktwert von Daimler, aber es dürfte so mindestens 6-mal der Marktwert von Daimler sein, so ungefähr allein die Liquidität von Berkshire. Das heißt, wenn jetzt ein Crash kommt, geht die Berkshire-Aktie natürlich auch ein bisschen runter, aber Buffett kann diese Liquidität einsetzen, um günstig Riesenanteile an Firmen zu kaufen. Also Gold und Berkshire sind unsere Hedges, Silber haben wir auch noch ein bisschen in einem Fonds, wir haben auch Öl und Rohstoffe. So, sonst Big Tech. Und sonst sind wir aber auch immer wieder als Aktienspezialisten, haben wir auch spannende Midcaps, wo wir sagen, da ist gerade irgendwie, das ist noch nicht vom Markt entdeckt oder ist eine temporäre Schwäche oder so. Wir haben zum Beispiel einen, ich sag den Namen jetzt nicht, eine Softwarefirma, die macht Betriebssysteme oder komplette Systeme für Online-Casinos und halt ist da Marktführer. So, der Cashflow ist gut, der Markt wächst. Sowas findet man eben auch noch und das können wir eben. Das kann Buffett nicht. Buffett sagt selber, er muss auf einen Schlag 30, 40 Milliarden investieren, sonst macht es gar keinen Sinn für seine gigantische Holdung. Wenn er nur 4 Milliarden investiert, das merkt man am Ende nicht. Ja, ist irrelevant. Das heißt, da sind wir als kleinerer Fondsanbieter dann natürlich noch besser positioniert, auch solche Chancen wahrzunehmen.
Herr Dr. Professor Otte, danke für Ihre Zeit. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Wenn ihr mehr von den Interviews sehen wollt, dann liked und abonniert den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute für den Tag und schaltet wieder ein. Liebe Grüße.